Ich weiß, es ist heiß, aber als Jesus gepredigt hat, da waren die draußen in Israel im Sommer, da ist es auch nicht kühler, vielleicht eine kleine Brise vom See Genezareth ab und an und die hatten auch keinen Kindergottesdienst dazwischen. Also, und dennoch hat Gott das so gebraucht und Tausende von Menschen waren angesprochen. So, wir sind dankbar, dass wir hier diese Möglichkeiten haben und hoffen, dass Gott auch wieder sein lebendiges Wort gebraucht, um uns heute Morgen zu dienen und anzusprechen. Wir haben die Überschrift hier schon an der Leinwand. Wie werde ich fest im Glauben? Es gibt ja immer wieder Ereignisse, die uns sehr leicht aus der Bahn werfen können. Und wenn es nur ist, dass du schnell noch irgendwo hin musst, einen Termin hast und da ist ein Unfall und vielleicht bist du nicht selber beteiligt, aber du stehst jetzt im Stau und gerade jetzt, wo ich doch da noch hin musste und war sowieso schon spät dran. Was musste das denn jetzt sein? Oder eine Krankheit? Oder eine Kündigung? Oder die Kinder sind gerade fertig mit der Schule, dass eine Prüfung nicht bestanden wurde. Und die Frage ist, was kann Gott uns bieten, dass wir unabhängig von den Umständen nicht verzweifelt aufgeben? Was gibt uns Gott? Wie macht er den Unterschied in dem Leben, sodass wir unabhängig von den Umständen seine Nähe, seine Gnade verspüren können, dass wir merken, Gott ist da, er lebt und er wirkt und er hilft mir und er trägt mich. Woher nehmen wir die Hoffnung in dieser manchmal scheinbar so chaotischen Welt? Dies sind gute, es sind berechtigte Fragen und Gott gibt uns in diesem Abschnitt eine klare Antwort. Wir haben letzte Woche gesehen, welchen Kampf Paulus um die Kolosser hatte, damit sie gesund wachsen. Wenn wir nochmal zurückschauen, Kolosser 2, Vers 1, schreibt er: Denn ich will, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich habe um euch und die in Laodicea und alle, die mein leibliches Angesicht nicht gesehen haben, damit ihre Herzen getröstet werden. Vereinigt in Liebe und zu allem Reichtum an Gewissheit des Verständnisses zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, das ist Christus. Also er hatte diesen Kampf, dass sie wirklich dort ein gesundes Wachstum haben können, dass sie wachsen können, so wie Gott es beabsichtigt. Und nun gibt er weitere Hilfestellungen, wie wir fest im Glauben stehen können. Und wir wollen zwei Anhaltspunkte sehen. Anmachen muss ich das? Zuerst halte dich an Christus. Wir haben schon gelesen, Kolosser 2, ich lese noch einmal die Verse 6 und 7. Wie ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, indem ihr überreich seid in Danksagung. So wie ihr Christus aufgenommen habt, so wandelt, so lebt weiter. Wie haben wir Christus angenommen? Wie bekommt man eine Beziehung zu Christus? Nun, es ist, dass wir es wie ein Geschenk im Vertrauen annehmen. Dass wir sagen, okay, ich verstehe, Christus, was du getan hast. Ich verstehe, dass du auf diese Erde gekommen bist, dass du sündlos gelebt hast, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Und ich setze meine Hoffnung, mein Vertrauen nicht mehr in meine Leistung, dass ich irgendwie das schaffe, dass ich das Leben bewältige und dann in den Himmel komme. Ich vertraue nicht mehr in eine Kirche oder in irgendeine Handlung von mir selber, sondern ich vertraue darauf, dass Christus das stellvertretend für mich getan hat. Und er verspricht, wer an mich glaubt, hat ewiges Leben. So, er sagte, so wie ihr ihn angenommen habt, so wandelt in ihm. So wandelt weiter in diesem Vertrauen. Die Antwort ist also eine Person. Und er sagt hier, in ihm gewurzelt und in ihm auferbaut. Also er benutzt einmal ein biologisches Bild und sagt, so wie ihr in Christus verwurzelt seid, wie eine Pflanze, wie ein Baum, wie ein Strauch Wurzeln hat und dann kann er wachsen. Er sagte, so habt ihr dieses in Christus. Johannes 15 gebraucht dieses Bild von einem Weinstock. Er sagt, wenn ihr in mir bleibt und ich in euch, dann bringt ihr viel Frucht. Weil dann nehmt ihr alles, was ihr benötigt, durch die Wurzeln, durch die Verbindung mit mir auf. Und ihr bekommt, was ihr benötigt. Seine Gnade, die jeden Morgen neu ist. Die Kraft, die Weisheit. Er sagt es so schön, wenn jemand Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen reichlich gibt und es nicht vorenthält. Ja? So, er möchte dieses geben und er benutzt einmal dieses Bild von gewurzelt und dann benutzt er das Bild von auferbaut. Ja? Also das Bild von einem Haus. Er sagte, ja, ihr seid gebaut und das Fundament, die Grundlage ist Christus. Und dann hat er hier gesagt, und wir werden gefestigt im Glauben. Und diese Festigung, das andere war quasi die Grundlage und die Festigung, die brauchen wir ja immer wieder. Weil du irgendwas hörst und du sagst, wie passt das jetzt ins Bild? Oder dir passiert etwas, wie an den Beispielen am Anfang. Und er sagte, ihr werdet weiter gefestigt im Glauben. Wie? Und zum Beispiel durch diesen Brief, wo Paulus mit dem, was er selber erlebt hat, wo er selber den auferstandenen Herrn Jesus Christus gesehen hat. Er sagte, ich kann es bezeugen. Und ihr könnt mein Leben sehen, wie ich vorher dagegen gekämpft habe, wie mich das überhaupt nicht interessiert hat. Oder eigentlich schon interessiert, aber in ablehnender Form. Und jetzt reise ich durch alle Länder und verkündige Christus, damit andere auch zum Glauben kommen. Und so werden wir gefestigt von dem Zeugnis. Und deswegen ist jeder hier so wichtig. Weißt du, weil manchmal höre ich, ja, du bist ein Pastor, du bist ein Prediger, du musst das ja sagen. Aber du musst es nicht sagen. Wenn du das bei der Arbeit lebst, wenn du das in der Nachbarschaft lebst, wenn du das in deiner Verwandtschaft lebst, dann kann keiner sagen, naja, du kriegst Geld dafür. Kriegst du ja nicht. Sondern du tust es aus Überzeugung. Und so können wir einander festigen, dass wir nachfragen, wie geht's damit? Und vielleicht hast du gerade einen Vers, den du heute Morgen in deiner stillen Zeit oder zu einer anderen Zeit gelesen hast und der dich angesprochen hat, den du jemandem weitergeben kannst. Du sagst, weißt du, was du mir gerade geschildert hast, das hat mir damals geholfen. Oder das hat mir gerade geholfen. Ihr betet zusammen. Ja, so, wir werden weiter gefestigt. Und dann überspringen wir erstmal die Warnung, Vers 8, ich komme darauf später nochmal zurück. Und dann möchte ich, dass wir die Verse 9 bis 12 einmal anschauen und besonders darauf achten, wie häufig hier vorkommt, in oder mit ihm. Ein paar davon sind dran, aber ich lese es direkt aus dem Wort hier. Vers 9, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Er ist das Haupt jeder Gewalt und jeder Macht. In ihm seid auch ihr beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschieht, sondern im Ausziehen des fleischlichen Leibes, in der Beschneidung des Christus, mit ihm begraben in der Taufe, in ihm auch mit auferweckt durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Wie ist all dieses möglich? In ihm, mit ihm, in Christus. Und er fängt damit an hier, in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Like, hier ist Christus und in ihm ist alles, was Gott ausmacht. Und wenn du von anderen hörst, in der Bibel sagt es nicht, dass Christus Gott ist, nimm den Vers. Ja? In ihm, in Christus wohnt Gott komplett. Und er sagte nicht nur, dass er damals in Christus in einer kompletten Form gelebt hat und in ihm ist, sondern auch, wie sagt es hier weiter, und in ihm seid ihr zur Fülle gebracht. Nun, wir sind nicht zu einer Gottheit gebracht, aber zu Gott, zu einer Beziehung mit Gott. Und ich habe gedacht, vielleicht veranschaulicht es das so eine Schleuse. Da kommt so ein Schiff und fährt quasi gegen eine Wand. Und das Wasser geht oben weiter. Aber es ist zu tief und es kommt da nie alleine hoch. Und so ein bisschen ist Christus wie diese Schleuse. Ein bisschen. Das ist ein hinkender Vergleich, das weiß ich. Aber einfach, um uns das darzustellen, zu sagen, schau mal her, mit unseren Sünden, wir fahren immer gegen die Wand. Und wir können niemals hochkommen zu Gott. Aber Christus hat alles vollbracht. Und wenn wir in diese Schleuse reinfahren, wenn wir zu Christus kommen und uns ihm anvertrauen, dann hebt er uns hoch zu Gott, ohne ein Wirken, das wir tun. Wenn du, wir haben hier ja einige Schleusen in Nürnberg, aber wenn du stehst, da sind die Schiffer nicht dort und dann fangen sie an zu paddeln. Die fahren rein, binden das Boot fest und warten, dass das Wasser hochgedrückt wird und das Boot hochgehoben wird, bis sie oben hinausfahren können. Und wir vertrauen uns in Christus und er macht uns neu. Er schenkt uns neues Leben und er bringt uns zum Vater. Und dann lesen wir weiter. Wir hatten gesehen, in ihm seid ihr zur Fülle gebracht. Er ist das Haupt jeder Gewalt und jeder Macht. Er hat die volle Autorität und er hat den Überblick. Er kann alles bewirken. Unser Problem ist, dass wir das manchmal nicht verstehen. Und wieder möchte ich ein Bild gebrauchen. Muss mir einmal helfen. Ich glaube, die Batterie wird hier alle. Okay, erstmal soweit. Was ist das? Das ist ein Mosaik, jedenfalls kleine Steine davon. Ja, was soll das? Guck nochmal drauf, dann haben wir etwas Größeres. Das ist das größere Bild von dem Mosaik. Soll eine Darstellung sein von der Speisung mit den 5 Broten und den 2 Fischen. Aber warum ich das gebrauche, ist manchmal, wir sehen nur diese Teile vom Mosaik. Und wir sagen, das macht keinen Sinn. Da sind ein paar schwarze, ein paar weiße Steine und das macht absolut keinen Sinn. Warum passiert gerade das? Warum ist es bei mir schwarz und bei dem weiß? Und wir sehen nicht das ganze Bild. Aber Gott tut es. Und er offenbart es uns in seinen Worten und sagte, vertrau mir, ich baue das Mosaik. Und wir sind nicht nur Zuschauer, die dann irgendwie entweder zu nah dran am Mosaik sind und ne, einen weißen Stein sehen und sagen, ich verstehe das nicht. Oder ein bisschen Abstand haben und sagen, okay, das wird zu einem Bild. Sondern er will uns mit einbauen. In ihm sind wir mit auferbaut. Wir sind Teile von Gottes Werk. Es sind nicht nur tote Steine, sondern lebendige Steine, mit denen er sein Werk baut. Und er sagte, ich weiß, ich werde es zusammenbauen. Zu einem wunderbaren Werk, das, wenn er wiederkommt, es gesehen werden wird. Und wir müssen ihm vertrauen, dass es in der Zwischenzeit keinen Sinn macht. Dass es in der Zwischenzeit so aussieht, als wenn das Böse sieht. Aber wie ist es bei Filmen, die du schaust? Ja, sagen wir, das ist ein Film, sagen wir, eine Länge 90 Minuten. Und du machst den nach 50 Minuten aus und du sagst, das ist voll blöd, die Bösen gewinnen. Das ist häufig so nach 50 Minuten. Weil sonst wäre es todlangweilig. Wenn es von vornherein klar ist, die Guten gewinnen sowieso und man sieht das schon, dann guckt sich das keiner an. Gott sagt, ich gebe den Menschen die Freiheit, Entscheidungen zu treffen, wissend, dass das manchmal zum Bösen führt. Aber er weiß auch, er hat alle Macht, er hat alle Autorität und er wird es wenden. Das Problem ist, wir haben das Ende noch nicht gesehen. Er hat es uns gesagt. Er hat quasi das Drehbuch uns gegeben. Ja, und er führt es aus. Und so sagt es hier auch. In ihm seid auch ihr beschnitten worden mit einer Beschneidung, das ist Vers 11, die nicht mit Händen geschehen ist, sondern im Ausziehen des Fleisches, des fleischlichen Leibes, in der Beschneidung des Christus, mit ihm begraben in der Taufe, in ihm auch mit auferweckt durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Er sagt, ihr seid hinzugefügt, ihr seid ein Teil dessen geworden, aber nicht durch eine äußere Handlung. Er sagt eben, nicht durch eine äußere Beschneidung, wie das Bundeszeichen mit Israel im Alten Bund war, sondern mit einer Beschneidung des Herzens, was keine Operation ist, sondern ein Wirken des Geistes in unserem Herzen. Und deswegen gebraucht er auch das Bild der Taufe. Wir haben uns mit ihm identifiziert, mit Christus gestorben, mit ihm begraben, mit ihm auferstanden zu neuem Leben. Ja? Er sagte, wir sind so hineinversetzt in ihn durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. So, wir haben diese Hoffnung und wir können ihm vertrauen. Er hat uns und sagt es hier weiter, der uns, Vers 13, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, den in Satzung bestehenden, der gegen uns war, und ihn aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Hier ist das Bild, was er gebraucht hat. Er sagte, okay, hier war eure Schuld. Und stell dir das einfach mal vor. Okay? Stell dir vor, alle deine Schuld, alles, was du je verkehrt gemacht hast, angefangen vom Ungehorsam gegen den Eltern, dann zu jedem Mal, wo wir gegen Gottes Gebote verstoßen haben, Worte gesagt haben, die nicht zur Auferbauung dienten, Gedanken gehabt haben, die nicht rein und gottesfürchtig waren, wo wir ihn nicht geliebt haben, wie wir ihn lieben sollten, wo wir die anderen Menschen, ob Nachbarn oder Feinde, nicht geliebt haben, wie wir uns selbst geliebt haben. Okay? Mach dir mal eine mentale Liste. Okay? Und tu das jetzt auf eine Urkunde. Das ist deine Urkunde. Dein Schuldschein. Und hier ist das Bild, das er gebraucht. Er hat erst alles genommen. Und als Christus am Kreuz hing, er hat es dran genagelt. Alles lag auf Christus. Und durch sein Blut wurde es reingewaschen. Alle Schuldscheine sind vergeben, sind gereinigt. Durch Christi stellvertretenden Tod. Das ist, was er beschreibt. Das ist die Hoffnung, die er uns gibt. Und dann sagt er, und er hat seinen Sieg demonstriert, indem er, Vers 15, die Gewalten und Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt hat. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten. Er blieb ja nicht am Kreuz. Er hat nicht nur die Schuld bezahlt, sondern er ist am dritten Tage von den Toten auferstanden. Sagen, all das, wo die Schuld, die Sünde den Tod bewirkt hat, den hat Christus getragen. Ja, er ist gestorben, aber er hat ihn besiegt, er ist auferstanden. Und er lebt, er ist aufgefahren in den Himmel. Das ist dieser Triumphzug in den Himmel und sagt, schau, der Tod besiegt, wie wir eben gesungen haben. Ja, das Grab ist leer, preis den Herrn. Er sagte, diese Hoffnung dürfen wir haben. Und das ist genau wie die Bibel auch argumentiert. Wovor sollen wir uns fürchten, wenn es uns lehrt, dass der Tod überwunden ist? Es steht in Matthäus 10, Vers 28, lehrt Jesus. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet aber vielmehr den, der sowohl Seele als Leib zu verderben vermag in der Hölle. Was ist die Furcht? Okay. Die meisten von euch kennen die Geschichte von Lazarus, dem Bruder von Maria und Martha. Und er war gestorben, Jesus hatte gewartet, bis er gekommen ist. Er war gestorben, er war 4 Tage im Grab. Und die sagen dann, Jesus, da kannst du nicht mehr hin, du bist zu spät gekommen. Und er sagt, bringt mich hin, rollt den Stein weg. Und er ruft ins Grab hinein, Lazarus, komm heraus. Und Lazarus wacht auf von den Toten und kommt heraus. Einige Zeit später lesen wir, dass durch dieses Zeugnis und durch diese Macht Gottes, wie sie dort demonstriert war, viele zum Glauben gekommen sind. Und einige das abgelehnt haben, sie wollten Jesus töten, aber es steht auch, und sie wollten Lazarus töten, weil viele durch ihn zum Glauben gekommen sind. Ich meine, überleg mal. Wir sagen ihm, wir wollen Lazarus umbringen. Er sagt, kenne ich schon, war ich schon. Christus hat mich von den Toten auferweckt. Und selbst wenn ihr es nochmal tut, es wird nicht endgültig funktionieren. Weil er hat die Macht, den Tod zu besiegen. Was macht uns Angst? Wenn selbst der Tod nur der Eintritt in das Himmelreich ist. Wo wir von Paulus lesen, dort ist es viel besser. Wo wir lesen in Offenbarung, wie es dort sein wird, dass jede Träne abgewischt wird, dass Leid und Schmerzen nicht mehr sein wird. Wenn wir ihn bedenken, dann haben wir jeden Grund, dankbar zu sein. Und das kann nur Christus. Und deswegen stand in Vers 7, wir waren gewurzelt, auferbaut in ihm, gefestigt im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid. Und dann kam dieser Lehrabschnitt und es sagt Ende Vers 7 noch, indem ihr überreich seid in Danksagung. Lass uns immer wieder uns daran erinnern, wie wir in der Gebetszeit eben auch hatten, lass uns danken für das, was Christus für uns getan hat. Dass wir uns das bewusst machen, dass das nicht einfach nur, ja, kenne ich, sondern dass wir immer wieder neu realisieren, wir sind bei einem Herrn, wir haben Gemeinschaft mit dem Schöpfer und Bewahrer und Regenten des ganzen Universums. Und er nimmt sich Zeit für dich und mich. Und er kann in jeder Situation helfen, egal was passiert ist. Er wusste, dass es passiert. Und er ist bei uns. Wir können mit ihm reden. Weißt du, häufig, wenn die Ärzte nicht mehr wissen, was ist das, und Simon und Anita waren die Woche mit Nathan im Krankenhaus, und immer wenn Ärzte wissen nicht so genau, ja, was probieren wir, naja, ist irgendwie krank, lass es mal Antibiotika geben. Würde vermutlich helfen. Ja? Und das wirkt nicht immer. Manchmal ist es nicht was mit Antibiotika behandelt werden kann. Aber alle Schuld, alle Sünde, egal was du je getan hast, kann durch Christus vergeben werden. Er ist die Lösung. Und deswegen hier immer wieder in ihm, mit ihm, in ihm. Wie werden wir fest im Glauben? Wie kann ich bestehen, wenn mich das Leben aus der Bahn wirft? Ich schaue auf Christus. Ich schaue auf die Hoffnung. Und er hat nicht versprochen, dass es keine Probleme gibt. Er hat nicht versprochen, dass es keine Schmerzen gibt. Er hat gesagt, ich habe den Tod überwunden und du wirst bei mir sein, wenn du mir vertraust. Das ist unsere Botschaft, das ist unsere Hoffnung. Aber ich möchte noch einen zweiten Punkt geben, wie wir fest werden können. Und das ist, vermeide geistliche Gefahren. Was sind diese Gefahren? Was kann uns geistlich gesprochen so auch aus der Bahn werfen? Natürlich können Umstände, natürlich können Lebenssituationen das. Aber Vers 8 warnt davor, dass wir uns nicht wieder gefangen nehmen lassen sollen vom leeren Betrug. Wir lesen nochmal Vers 8. Seht zu, achtet darauf, dass niemand euch einfängt durch die Philosophie und leeren Betrug, Entschuldigung, nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht Christus gemäß. Okay? Philosophie ist hier nicht nur dieses Studium der Philosophie, wie wir das haben, sondern Philosophien, Theorien, Ansichten, ja, und sagt dann, und den leeren Betrug nach der Überlieferung der Menschen. Dieser Betrug, das Wort wird auch nochmal in Hebräer 3, Vers 13 erwähnt, und dort steht, ermuntert einander jeden Tag, solange es heute heißt, damit niemand von euch verhärtet werde durch den Betrug der Sünde. So, eine der geistlichen Gefahren ist die Verlockung der Welt. Noch eins zurück. Die Verlockung der Welt. Wir hatten hier gelesen, den Betrug der Überlieferung der Menschen nach den Elementen der Welt und nicht Christus gemäß. Den Versuchungen, den Verlockungen, die dort sind. Und diese waren nach Galater 4, Vers 3, wo es sagt, so waren auch wir, als wir Unmündige waren, als wir noch nicht im Glauben waren, das ist der Ausdruck hier, unter die Elemente der Welt versklavt. Wir sind dem System der Welt gefolgt. Wir sind, wie 1. Johannes 2, Vers 15 bis 17 schreibt, ja, dass wir trachteten nach dem, was in der Welt ist, die Lust der Augen, die Lust des Fleisches und der Hochmut des Lebens. Ja, und er sagte, das hat uns versklavt, obwohl das erst so attraktiv ausschaut. Aber in Vers 17 steht, denn da, dass dieses vergänglich ist. Ja, die Welt und ihre Dinge vergehen. Christus aber bleibt. Und es wird immer so attraktiv dargestellt. Ja, wenn du dieses hast, wenn du diesen Job hast, dann wirst du glücklich. Wenn du dir dieses Produkt kaufst, ja, dann wirst du zufrieden. Dann hast du keine Probleme mit denen du dich jetzt immer ärgerst. Und dann besorgst du es dir und hast es für 3 Tage und hast immer noch die gleichen Probleme. Oder andere Probleme. Ja, es kann nicht zufriedenstellen. Und er sagte, ja, diese Sachen sind vergänglich. Und er sagte, deswegen sind es diese Gefahren. Wenn wir feststehen wollen, dann müssen wir auf Christus vertrauen, wenn wir auf die Dinge der Welt vertrauen, wenn wir auf Reichtum vertrauen, wenn wir auf Gesundheit vertrauen, dann haben wir genug Zeugnisse, wie schnell das wieder weg sein kann. wie schnell das vergehen kann. Aber Christus vergeht nicht. Und er ist immer bei dir. Und vielleicht sollten wir es uns dann eher so vorstellen, wie eine große Falle. Nicht mit Käse, das lockt nicht jeden, ja, aber mit den Dingen der Welt. Bei einer Falle machst du es ja auch nicht so, dass du hinstellst und sagst, hier ist der Haken, ja, hier ist dein Todesstoß. Sondern es wird attraktiv gemacht durch etwas, was das Tier haben will. Und die Welt kennt es auch. Und sagt, hier ist, was du haben willst. Ehre, Anerkennung, Reichtum, Dinge dieser Welt. Aber die Schrift warnt und sagt, wenn du in etwas anderes setzt, deine Hoffnung setzt, dein Leben da rein investierst, als in die Beziehung zu Gott durch Christus, er sagt, Warnung, dahinter ist eine Falle. Das hält nicht lange. Das schmeckt im ersten Moment gut. Aber bedenke die Rechnung, bedenke die Konsequenzen. Wir dürfen zwar durchaus Annehmlichkeiten genießen, aber das ist nicht, wofür wir leben. Sonst wird die Enttäuschung groß. Vermeide geistliche Gefahren. Zuerst die Verlockung der Welt, zweitens die Frömmigkeit der Gesetzlichkeit. In Vers 16, so richte euch nun niemand wegen Speise oder Trank oder betreffs eines Festes oder Neumondes oder Sabbats, die ein Schatten der zukünftigen Dinge sind, der Körper selbst aber ist des Christus. Wir sollen nicht lauter Regeln erstellen, um Gott zu gefallen. Wir sind nicht mehr unter dem Gesetz. Das Gesetz war dazu da, um uns auf die Notwendigkeit der Gnade zu verweisen. In Römer 5, Vers 20 steht, das Gesetz kam daneben hinzu. Gemeint ist neben der Verheißung, die schon an Abraham geschehen war. Damit die Übertretung zunehme. Wo aber die Sünde zugenommen hat, ist die Gnade überreich geworden. Das Gesetz ist gekommen, um uns zu zeigen, das ist, was du verkehrt machst. Hier ist das Problem. Und eine Einsicht des Problems ist ja die Voraussetzung, dass wir uns überhaupt um eine Lösung bemühen. Wenn du denkst, es gibt kein Problem, dann suchst du auch nicht nach einer Lösung. Wieso? Funktioniert doch. Ja? Das Gesetz zeigt Gottes Anspruch. Und wer es aufrichtig liest, der stellt fest, ich habe ein Problem. Ich kann es nicht erfüllen. Ich habe es nicht erfüllt, ich erfülle es jetzt nicht und ich werde es auch in Zukunft nicht erfüllen. Aber es soll eben darauf hinweisen, zu sagen, schau, deswegen brauchen wir Gnade. Man sagte, alles, was vorher geschehen ist, ist ein Schatten der künftigen Dinge, Vers 17. Aber nun ist der Retter ja gekommen, das Gesetz ist erfüllt. Und deswegen fragt der Herr in Vers 20, wenn ihr mit Christus nun, den Elementen der Welt, gestorben seid, was unterwerft ihr euch Satzung, als lebtet ihr noch in der Welt? Berühre nicht, schmecke nicht, betaste nicht, was doch alles zur Vernichtung durch den Gebrauch bestimmt ist, nach den Geboten und Lehren der Menschen. Nun, gewiss soll man von gewissen Dingen die Finger von lassen. Ja, also berühre nicht, betaste nicht. Aber er sagte, dieses sind Menschengebote. Und Christus hat schon beklagt, dass sich die Menschen lieber ihre eigenen Gebote geben, als sich an Gottes Regeln zu halten. Er sagte, okay, ihr habt euch ein Gebot gegeben, dass wenn jemand sagt, okay, ich widme dieses Eigentum, was ich habe, dieses Geld, dem Herrn, dann könnt ihr damit nicht mehr für eure Eltern sorgen. Aber der Herr hat gesagt, du sollst Vater und Mutter ehren. Also du hast einen Weg drumherum gefunden, wo du sagst, na, jetzt mache ich zwar nicht direkt, was gesagt ist, aber es ist okay. Und Gott sagt, nee, das sind einfach menschliche Ideen, wie du versuchst, dir das zurechtzuschieben, dass du dich nicht so schuldig fühlst. Aber die Lösung ist nicht irgendwie ein Umweg zu finden, sondern Christus zu vertrauen und sagte, okay, für die Beziehung mit dem Herrn, damit wir stabil sind, wir dürfen uns nicht den ganzen Verlockungen der Welt hingeben. Weil Jesus lehrt schon in dem Gleichnis mit dem Seemann, wir haben es doch letzte Woche gebraucht, ja, dass das Unkraut überwuchert und das sind die Versuchungen der Welt. Okay? Aber wir brauchen zur Festigkeit, hilft es nicht, wenn wir uns lauter Regeln geben, sondern wenn wir uns an Christus halten. Wir brauchen die Beziehung mit ihm. Ein Traditionen sind nicht immer schlecht, Regeln sind nicht immer schlecht, aber wir müssen sie immer mit der Schrift vergleichen. Und wir werden sehen in Kolosser 3, Gott gibt gewisse Anweisungen, aber er gibt nicht lauter Gebote. Er gibt nicht lauter, okay, das darfst du gucken, das darfst du nicht gucken, das sollst du hören, das sollst du nicht hören. Den Job sollst du machen, den Job sollst du nicht machen. Er gibt Charaktereigenschaften, wie er uns haben möchte. Er sagt, ich möchte, dass du so lebst. Nicht, dass du dich von Gebot zu Gebot hangelst, sondern dass du in Beziehung mit mir lebst. Ich meine, überleg dir das mal, in der Beziehung, sagen wir in der Familie, wie macht ihr das zu Hause? Oder wie macht ihr das im Freundeskreis? Okay, wenn du mein Freund sein willst, ich habe hier eine Liste mit 40 Sachen, die machst du nicht. Und ich habe eine Liste mit 20 Sachen, die machst du. Und wenn du dich daran hältst, dann sind wir Freunde. Machst du das so? Hast du deine Verträge alle in der Tasche? Na, kein Mensch macht das so. Okay? Aber du weißt auch, dass die Beziehung nicht funktionieren wird, wenn du immer das tust, was du weißt, den anderen verletzt. Was er nicht macht. Und Gott sagt, okay, ich möchte, dass wir in der Beziehung sind. Ich habe mich dir offenbart. Ich sage dir, wie ich bin und was mir wichtig ist. Lebe danach. Natürlich dürfen wir Überzeugung haben, aber sie nicht als den Maßstab des Glaubens anlegen. Wir hatten schon gesagt, wie ihr Christus empfangen habt, das hatte ich gesagt, ne, wie ein Geschenk. Ich brauche nochmal Hilfe. Wie ein Geschenk, so wandelt in ihm. Ja, und wenn du ein Geschenk bekommen hast, dann sagen wir, wir hatten ein paar Geburtstagskinder, du hast ein Geschenk bekommen. Okay. Was musst du tun, damit dieses Geschenk dann wirklich deins ist? Ziehst du dann dein Portemonnaie raus und sagst, wie viel schulde ich dir? Dann ist es kein Geschenk mehr, dann kannst du es dir auch kaufen. Ja, du musst es einfach annehmen. Okay. Und es macht keinen Sinn, wenn Gott sagt, ich schenke dir ewiges Leben und du sagst, oh, danke schön, welche Regeln muss ich jetzt alle halten? Sondern wir leben in Dankbarkeit ihm gegenüber. Wir wollen ihm gefallen, aber nicht, weil wir einfach alle Regeln abhaken, sondern weil wir ihn fragen, was ihm gefällt. Und so geht es darum, Christus und seine Botschaft zu bezeugen und nicht Menschen zu gefallen oder zu beeindrucken. Die Kolosser hier hatten ein Problem damit, dass sie angefangen haben, lauter Regeln zu erstellen. Wenn du das machst, dann bist du ein guter Christ. Und er sagte, so geht es nicht. Weil, hier ist ein wichtiger Punkt, weil das gibt auch eine falsche Botschaft weiter. Weil dann denken die ganzen Leute, denen du begegnest, die vielleicht nie wirklich das Evangelium gehört haben, die denken, oh, die sind Christen, weil die gehen immer sonntags im Anzug zur Kirche. Oder die sind Christen, weil die hören nicht diese Musik. Oder die sind Christen, weil die tragen alle diesen gleichen Anzug. Oder was auch immer. Aber es verwirrt die Botschaft, dass es eben nicht ist, tue dieses, dann gehörst du dazu, sondern vertraue Christus. Er hat alles getan und er nimmt dich an, so wie du bist. Er will dich verändern, ja, aber nicht zu einer Kuchenform, die alle identisch sind, oder solche Keksformen. Weißt du, wie das vor Weihnachten oder so machst, ja, diese ganzen Formen und alle sehen sie gleich aus. Nein, wir sind alle unterschiedlich. Guck dich um. Es sind keine zwei identisch. Aber da ist eine gemeinsame Identität und die ist Christus. Und wenn wir uns von ihm abwenden und uns selbstständig machen, dann verdorren wir und bringen keine Frucht hervor. Dann sind wir wie diese Pflanze hier. Leute, kommen. Die dann nicht mehr diese Beziehung da hat. Die dann einfach vertrocknet. Will er nicht? Okay, Simon arbeitet dran. Okay. Wir haben gesehen, Gefahren, Verlockung der Welt, die Frömmigkeit der Gesetzlichkeit und die Verführung der Religiosität. Vers 18. Um den Kampfpreis soll euch niemand bringen, der seinen eigenen Willen tut, in scheinbarer Demut und Anbetung der Engel, der auf das eingeht, was er in Visionen gesehen hat, grundlos aufgeblasen von der Gesinnung seines Fleisches. Also hier ist ein eigenmächtiger Gottesdienst. Ja, kannst weiter bitte? Dann glaube ich gleich noch ein. Ja, genau. Ja. Und diese scheinbare Demut, wie es hier heißt, ja, in eigenem Willen tut, in scheinbarer Demut, das ist das Wort, woher wir Askese haben. Ja, also, dass man sich selbst absolut zurückhält, mehr als nur Fasten, sondern quasi gar nichts mehr zu sich nimmt. Das wurde praktiziert. Engel wurden angebetet. Es wurde behauptet, Visionen zu haben. Aber was sagt es hier? Grundlos aufgeblasen von der Gesinnung seines Fleisches. Die hatten diese Ideen, ja, wenn ich dieses mache oder ich brauche diese und dann bin ich Gott besonders nahe. Und er sagt, nee, das kommt von hier. Finde ich interessant, gerade auch in Bezug, was in einigen Gottesdiensten heutzutage praktiziert wird. Christus will keine eigenproduzierte Geistlichkeit, sondern wir wollen uns an Christus festhalten. Vers 23. Das alles hat zwar einen Anschein von Weisheit in eigenwilligem Gottesdienst und in Demut und im Nichtverschonen des Leibes, also nicht in einer gewissen Wertschätzung, dient aber zur Befriedigung des Fleisches. Es ist nicht, sei spirituell, habe religiöse Erfahrung, sondern es ist wirklich eine Beziehung. Wir sollen uns am Haupt, an Christus festhalten. Er ist der Pfosten, an dem wir uns festklammern, wie eine Rose, die an einem Pfosten hochwächst. Ja? Und so sollen wir uns an ihm festhalten. Wir haben einige von dem in unserem Garten und die haben da solche Metallgestänge gehabt. Und dann musste ich das mal versetzen und habe das rausgenommen. Was passiert mit der Pflanze? Nimmst das Gestänge weg und bam, okay, fällt auf den Boden, hat keinen Halt. Genau das Gleiche passiert, wenn wir denken, ich schaffe das auch alleine. Wir haben keinen Halt. Solange wir uns an den Pfosten nehmen, sagen wir, ja wieso, das ist doch schön. Genau, weil du an Christus dich hältst, an dem Haupt festhältst, an Christus. Wenn du das loslässt, hast du nichts. Du hast nicht diese Kraft in dir selber. Aber wenn wir uns von ihm leiten lassen und unseren Teil beitragen, dann bewirkt Christus dieses Wachstum und wir wachsen an ihm und zu ihm und in ihm zu seiner Ehre und bringen Frucht hervor, die dann ein Zeugnis ist. Wir sagen, da ist etwas Schönes. Und wir können sagen, ja, aber das ist nicht, weil es so schön in mir drin ist. Nicht, weil ich so gut bin. Nicht wegen meiner Kraft, sondern wegen Christus. Seine Führung und seine Leitung kann niemals durch Regeln ersetzt werden, so vernünftig sie auch zu erscheinen. Weder sollen wir uns der Welt zuwenden und sagen, ich will einfach nur ein bisschen Spaß haben. Wie gesagt, ich bin nicht gegen Spaß, aber das ist nicht, wo unsere Hoffnung ist. Das ist nicht, worin wir vertrauen. Wir sollen nicht auf Regeln vertrauen und sagen, deswegen sind wir stark, weil wir das machen und das lassen. Und wir sollen nicht auf religiöse Erfahrungen bauen, weil das gibt nicht den Halt, sondern es muss tatsächlich Christus in und durch uns sein. Eine Frage müssen wir zum Schluss noch beantworten. Was würde passieren, wenn wir diesen Gefahren nachgeben? Vers 18 noch einmal, um den Kampfpreis soll euch niemand bringen. Wir würden nicht die Errettung verlieren. Wir würden nicht das Heil verlieren. Die Schrift sagt eindeutig, wer an ihn glaubt, der hat ewiges Leben. Und ewig hört nicht auf. Ja? Aber es soll euch niemand den Kampfpreis, den Siegeskranz der Gerechtigkeit, die himmlische Belohnung nehmen. Weil wenn wir in Christus anfangen, aber dann uns davon abwenden und sagen, ja, aber eigentlich suche ich meine Zufriedenheit eher in der Welt. Oder ich tue aus meiner Leistung heraus diese ganzen Werke. Oder ich halte mich selber für geistig, weil ich irgendwelche Visionen habe und mich von dem abgrenze und von dem abgrenze. Dann sagt er, dann wird nicht mehr Christus im Mittelpunkt gestellt. Dann geben wir nicht mehr ihm die Ehre, sondern schauen wir wieder auf uns. Und wir verlieren die himmlische Belohnung. Also stehe fest im Glaube. Vielleicht heute zum ersten Mal, dass du gesagt hast, bisher, ich habe immer auf mich vertraut. Und erkenne an, du bist wie eine Rose, die ohne die Verbindung, die ohne die Wurzel und ohne den Stab nicht halten wird und einfach auf den Boden fallen wird. Aber vielleicht sagst du, ich kenne das und ich habe mein ganzes Vertrauen in Christus gesetzt. Okay. Dann denk daran, lass nicht ab davon. Die Lösung ist, dass wir dabei bleiben. Manchmal, wir wollen immer gerne was Neues. Ja? Tut mir leid, ich habe keine neue Botschaft. Ich habe die Botschaft, die wir seit 2000 Jahren haben. Weil Gott sich nicht ändert, seine Botschaft ändert sich nicht. Wir fügen nichts hinzu, wir nehmen nichts hinweg. Aber wir erinnern uns. Letzte Woche haben wir gehört, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ich hoffe, du hast ihn in ihm, du bist in ihm, du hast diese Beziehung, du kannst dieses erfahren und du hältst dich an ihm. So bekommen wir Festigkeit, so bekommen wir einen lebendigen Glauben und so ist der Unterschied nicht in unserer Anstrengung, nicht in unseren Werken, sondern in seiner Gnade und er bekommt die Ehre. Wollen ein Lied singen? Ich weiß nicht, wie bekannt das ist zum Abschluss. Sei stark in dem Herrn. Das kommt hier auch als nächstes schon auf die Folie. Ich möchte meine Frau bitten, dass sie einmal eine Strophe davon durchspielt. Und dass du auf die Worte auch achtest. Geht es? Ja. Du kannst vielleicht schon einmal durchspielen. Heißt, sei stark in dem Herrn und in ihm, okay? Dass wir wirklich unser Vertrauen in ihm setzen. Wir haben noch eins, ne?